10 Siege in Folge, 14 Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze und ja, ich weiß, es ist jede Woche das Gleiche mit dem FC Thun. Aber warum haben wir uns eigentlich so schnell an dieses Märchen gewöhnt, während der Rest der Fußballwelt gerade ziemlich fasziniert auf die Super League schaut?
There is a very unfamiliar face at the top of the Swiss Super League table at the moment. FC Thun. I did not have that on my bingo card for this season.
I can't go for the fact they're just called Tuna.
Das ist die 332. Ausgabe der dritten Halbzeit, dem Fußballpodcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Heute mit mir, Tillmann Pauls, mit Thomas Schifferle und mit, Achtung, Dominik Wirme und Dominik Willimann. Dominik, der FC Thun macht gerade Schlagzeilen. Er ist in englischsprachigen Podcasts, er ist gerade mit einem Text in der Elf Freunde erschienen, die New York Times hat sich angekündigt, die BBC, L'Equipe berichtet. Überall schaut man auf Thun. Aber man hat so das Gefühl, in Thun selbst und in der Restschweiz ist die Euphorie überschaubar. Warum?
Gute Frage. Das ist eine Frage, die ich mir in der letzten Zeit auch immer wieder gestellt habe. Das ist eine Frage, wo dann irgendwann darauf komme, ja, würde es jetzt vielleicht so am FC St. Gallen ergehen? Wäre es anders oder nicht? Ich habe nie ein klares Indiz dafür. Ich glaube, die Fußballbegeisterung in St. Gallen wäre ein bisschen grösser. Thun an sich hat halt nicht unbedingt die Fußballtradition. Thun hat immer noch den Schatten von Ibe. Thun hat aber trotz allem, wenn ich auf einen Zuschauerschnitt schaue, der mittlerweile Richtung 9000 geht, was ich dann doch auch sehr beachtlich finde für diesen Club. Das ist zum Beispiel deutlich höher als so in den guten Zeiten vor 10 Jahren mit dem Urs Fischer. Also eine gewisse Euphorie ist spürbar, aber vielleicht haben wir auch einfach eine zu grosse Erwartung. Oder? Es ist ja wirklich ein Fußballwunder. Also es wäre die grösste Sensation im Schweizer Clubfußball. Das kann man, glaube ich, sagen. Oder ein Aufsteiger, der Meister wird. Es wäre sicher auch eine der grössten Überraschungen im internationalen Clubfußball. Aber vielleicht ist die Erwartung zu gross, dass jetzt alle Leute wegen dem alles müssen stehen und liegen und irgendwie nur noch die ganze Zeit für FC Thun schwärmen, oder?
Dominik, also jetzt der andere Dominik, bist du überrascht, dass es relativ ruhig ist? Man hört ja auch in Thun selbst, also ja, die Leute freuen sich, das Stadion wird voller, aber so die große Partystimmung, die Riesen-Euphorie ist jetzt nicht zu spüren.
Das überrascht mich auch total und ich nehme Woche für Woche der Mauro Lustrinelli im Interview wahr, wenn er demütig ist, wenn er aber auch Freude hat. Und wenn ich ihn so erlebe, habe ich das Gefühl, er kann seine Spieler von jedem Match wieder kützeln und aufs Neue motivieren und so Bestleistungen pushen. Und das ist schon beeindruckend. Und in meinem Umfeld nehme ich wahr, auch in Basel nehme ich wahr, es hat immer geheißen, der FC Thun irgendwann bricht rein. Ist nicht passiert bis jetzt, wird auch nicht passieren bis Ende Saison. Und jetzt ist doch der Respekt und die Anerkennung gross, was die Mannschaft mit diesen Spielern, mit diesem Umfeld, mit dieser Geschichte von den letzten 12 Monaten leistet.
Thomas, Respekt ja, aber du hast vorhin schon mal angedeutet, es hat natürlich auch irgendwie eine Logik, dass man jetzt in Genf, in St. Gallen oder in Zürich jetzt nicht hier auf die Straße geht im Thun-Trikot und sagt, oh mein Gott, was passiert da gerade? Wie unglaublich ist das eigentlich?
Ja, das ist ja normal. Das ist ein Gärtli-Denken, das bei jedem Verein herrscht. Und ich meine, die Euphorie, die wirkliche Euphorie, die müsste ja vor Ort herrschen. Oder das ist ja nicht so, wenn St. Gallen im Cup-Final war und sie haben das letzte Mal und sie haben dann den Klosterplatz, glaube ich, heisst es, haben es grün angemalt. Lauter Begeisterung und es ist ja wirklich, dort hast du es gespürt. Aber das war auch in St. Gallen gewesen. Das hat sich nicht bis auf Basel übertragen oder bis auf Genf oder Lugano. Nicht einmal bis auf Zürich. Also nochmal, das müsste eine Thuner-Sache sein, dass die Leute dort ihren weissen Liebli oder was die Farben sind oder rot von mir aus auch auf die Straße gehen und das ausdrucken. Das siehst du bei Bodø Glimt, das ist auch wieder so eine schöne Aussenseiter-Geschichte.
Muss das sein, Thomas?
du weißt, das verletzt seine Gefühle immer noch.
Du ganz ehrlich konzidiere immer so, wenn der Oli würde wahrscheinlich sagen, Inter hat sich sehr anständig verabschiedet. Das finde ich aller Ehren wert. Ohne blöd zu tun und ohne ein Mätzchen. Naja, wenn die Leute, dann ist einfach die Stadt ist geil, oder? Und das ist wahrscheinlich in Thun nicht der Fall an einem Matchtag.
Also gelb ist er sowieso nicht.
Nein, nicht gelb, aber dass, dass Menschen einfach hier Liebling rumlaufen oder zumindest einen Schal haben, das wäre dann der Ausdruck von wirklicher Euphorie.
Dominik, unser Kollege Adrian Horn, der den Club eng begleitet, hat einen Text dazu geschrieben und hat gesagt, vielleicht liegt es ja auch am Typ Mensch im Berner Oberland, dass so die Euphorie nicht ausbricht. Ich habe überlegt, vielleicht hat es auch noch irgendwas mit der Geschichte des Clubs zu tun, dass man weiß, wenn es mal ganz hoch hinausgeht, kann es danach auch ganz übel enden. Hast du das Gefühl, das hängt auch noch irgendwie damit zusammen?
Ich glaube, es ist beides. Also ich würde jetzt da nicht das Urteil vom Adrian Horn anzweifeln. Er kennt die Oberländer besser. Er ist ein Oberländer. Er wohnt im Oberland. So ein bisschen die gleiche Richtung hat auch der Pedro Lenz kürzlich geredet, wo wir ein Interview mit ihm haben geführt, wo jetzt noch nicht erschienen ist, aber wo gleich mal wird erscheinen.
Und es ist super und ihr müsst es alle lesen.
Ja, er hat so ein bisschen die Richtung auch geredet. Ja, für ihn oder Thun sei eine langweilige Stadt, eine Militärstadt. Halt eben wirklich auch nicht die Fußballtradition oder eben nicht die Fußballbegeisterung, zumindest nicht für den FC Thun. Wobei, das mag alles auch ein Stück weit sein. Ich habe gerade kürzlich mit jemandem geredet, der zum Beispiel in Heimberg Schule gibt. Das ist, ja, kann man fast so sagen, Vorortsgemeinde von Thun. Und sie hat zum Beispiel gesagt, von 9 Buben in ihrer Klasse, ich glaube 7. oder 8. Klasse, sind wir in 8 FC Thun-Fan und einen nur IB-Fan. Oder? Das fehlt natürlich Thun auch, so die Tradition. Oder? Man darf nicht vergessen, das ist 50 Jahre lang mehr oder weniger Amateur-Club gewesen, hat dann eigentlich seit 25 Jahren ist mehr oder weniger ein Profiklub, aber da fehlen ganze Generationen an Fans, wo man IB hat verloren. Ja, wenn man halt irgendwie so im Mittelfeld rumschwadert oder wieder irgendwo in die Challenge liegt, das ist so schwierig, eine Fangemeinde können wirklich nachhaltig aufzubauen. Aber ich glaube, so eben, so Erfolg, so ein sensationeller Titel, da kannst du wirklich etwas, das kann etwas verändern, oder dass da plötzlich Generationen an Thun-Fans ein bisschen heranwachsen. Mein Fazit ist wirklich so ein bisschen zweischneidig. Ja, an anderen Orten wäre es sicher sehr extrem, aber ich würde es jetzt nicht einfach so vernünftig und sagen, es ist gar nichts los.
Ich bin immer noch bei dem einzelnen eBay-Fan, der Arme oder die Arme. Das ist sicher keine einfache Zeit, wenn man ganz alleine ist gegen so viel Thun-Übermacht im Klassenraum.
Ja. Ja. Ich muss ja nur aufs Palmer verweisen, dann ist alles gut.
Ja gut, aber das hilft in der aktuellen Situation nicht immer. Thomas, wir haben schon über andere vergleichbare Geschichten geredet im Weltfußball. Findest du Gründe dafür, dass die Geschichte von Thun die allergrößte ist?
Das ist nicht die allergrößte.
Warum nicht?
Weil es das auch schon gegeben hat. Also Kaiserslautern ist auch als Aufsteiger gerade direkt Meister wurde in der Bundesliga. Du hast in Schweden jetzt, letztes Jahr ist ein Club namens Mjällby aus einem Dörfli mit 1500 Einwohnern Meister wurde.
Aber warum sollte das die größere Geschichte sein als der FC Thun?
Wenn du jetzt dem Schweden würdest die Frage stellen, würde ich vielleicht sagen, ja, Mjällby ist die allergrößte Geschichte, die sie je gegeben hat im Weltfußball. Nein, das Absolute, das ist also immer schwer zu sagen, ist, wenn ein Club wie Leicester Meister wird in England, ist das weniger grosse Geschichte? Nein. Es ist einfach, ich finde, man muss es gar nicht kategorisieren. Bitte so ein Solibot.
Er fehlt schon ein bisschen.
Er müsste eigentlich Masken anlegen von Oli. man muss es gar nicht einteilen. Wer so wert ist, einfach sagen, es ist einfach eine riesige Geschichte. Punkt.
Genau aus dem Grund habe ich mir vorgenommen, es einzuteilen und habe gedacht, wenn wir schon sonst immer so miesepetrig sind in manchen Hinsichten, bringe ich doch einfach jede Woche, solange Thun jetzt auf dem Weg zum Titel ist, bringe ich einen Fakt mit, warum die FC Thun-Geschichte die größte ist im Weltfußball.
Super, ich bin beeindruckt.
Ich würde direkt gerne mit Mjällby anfangen, weil ich habe nämlich, natürlich, ich habe nachgeguckt, um mir die Fakten zusammenzusammeln. Ich habe schon mal so ein bisschen so eine kleine Warteschlange erstellt. Und Mjällby, als die letzte Saison sensationell Meister geworden sind, sind die gestartet mit einem Kaderwert, mit einer Mannschaft, die 9 Millionen Euro wert war. Der Krösus, Malmö, war 38 Millionen. Wenn man jetzt vergleicht, Thun ist jetzt mit 9 Millionen gestartet im Vergleich zu 84 Millionen von eBay. Der Unterschied ist viel, viel größer. Deswegen übertrumpft Thun schon mal die Mjällby-Geschichte für mich. Ja, Thomas ist begeistert, Dominik sind auch begeistert.
Ich bin absolut begeistert, ich bleibe in meiner Dings. Es ist eine riesige Geschichte, was Thun liefert, aber kannst es doch nicht werten, was ist jetzt grösser, ist es auch grösser, ist es auch kleiner. Nein, es sind einfach alles grosse Geschichten.
Was man aber natürlich schon kann sagen, Start und Weise, die extrem beeindruckend ist. Also es ist jetzt der 10. Sieg in Folge der Rekordserie ist vom FC Basel 13. Ich meine, das war der FC Basel in Mitte der 10er Jahre. Ein grosser, wirklich grosser Club mit sehr, sehr viel Geld. Auch. Oder IBE zum Beispiel in all diesen dominanten Jahren, nach dem ersten Meistertitel 2018, das haben sie nicht geschafft. Ich glaube, die längste Serie war 9 Siege zum Start der Saison 18-19. Also das allein, das zeigt schon, und die Art und Weise oft auch, wie sie die Matches gewinnen. Ja, das ist alles in allem schon sehr, sehr beeindruckend.
Ich könnte jetzt einfach mal behaupten, Mjelby hat 11 Matches in Serie gewonnen.
Der 11. Sieg ist vielleicht nicht mehr allzu weit weg, aber ich muss sagen, meine Warteschlange an Fakten, warum der FC Thun die größte Geschichte im Weltfußball ist.
Das hat
er
schon eine weggenommen, gell?
Nein, es ist alles gut. Ich habe noch ein bisschen was, aber ein bisschen Hilfe könnte ich schon noch vertragen. Also wenn ihr euch noch Gedanken machen wollt in den nächsten Wochen, gerne.
Also so lange ist, Entschuldigung, Thema, so lange ich sie nicht, die Worte schlange.
Vielleicht geht es auch nicht mehr allzu lang, bis der Titel dann feststeht. Aber ihr da draußen dürft natürlich auch gerne in die Kommentare von eurem Podcast abschreiben, warum ist der FC Thun die größte Geschichte im Weltfußball? Oder ihr schickt mir eine Mail unter tillmann.pauls@etamedia.ch. Und ein Mini-Grund, warum es vielleicht auch noch die größte Geschichte ist, ist das hier.
Die Zyklen kann ich immer wieder und die Schlaghose kann wieder, von Kohila kommt wieder und der Kick and Rush kommt auch wieder. Und das mache ich gerne nicht despektierlich, sondern wirklich gut ab.
Mario Frick, der Trainer des FC Luzern, der gegen Thun verloren hat, erhebt Thun auf ein Level mit der Fokuhila und den Schlaghosen. Dominik Willimann, das ist die ultimative Adlung, oder?
Das ist so. Das Lob ist unübertreffbar. Und ich habe mir das Spiel am Samstag oben angeschaut und bin auch beeindruckt gewesen, wie Thun gespielt hat. Luzern versucht hat mitzuspielen. Luzern passt 2-3 Mal nicht auf. Unkonzentriert, zack, schlagen sie zu Thun. Und das ist das, was mir so imponiert an diesen Berner Oberländern. Man sieht einfach, wenn es läuft, wenn die Mannschaft intakt ist, wenn der Club intakt ist, wenn wirklich alles zusammenspielt, was möglich ist. Andere Clubs wechseln den Trainer, holen einen teuren Stürmer, holen dort einen. Und da sieht man einfach, es kann quasi im Moment passieren, was will. Und es passiert im FC Thun doch nicht.
Aber von der zweiten Halbzeit bist du nicht beeindruckt am Samstag, nehme ich jetzt mal an.
Aber sie haben gewonnen am Schluss.
Sie haben gewonnen, aber das ist das, was jetzt Thun einfach hat. Ich habe sie Mittwoch vorher zu Winterthur gesehen. Dann schaust du den Match an und denkst, ja, ist jetzt gut, okay, sie spielen halt ein bisschen die Mäden da. Aber irgendwo hast du dann immer das Gefühl, es muss nur etwas passieren. Irgendetwas und dann macht Thun ein Goal. Und genau so war es. Winterthur macht einen Fehler, verteidigt schlecht, sie stehen da. Nochmal schlecht verteidigt, wirklich miser. Dann sind sie einfach parat, das ist verrückt. Und das spürst du auch, wenn du im Stadion bist und so einen Match schaust. Vielleicht spürt man es im Stadion, ich weiß das ja auch, mehr als wenn man vor dem Fernseher hockt, oder?
Und du hast es sicher als Gegner im Hinterkopf. Du gehst wahrscheinlich ins Spiel und denkst, gegen die keinen Fehler und genau dann passieren die Fehler.
Genau, dann bist du eine Halbzeit 0-0, denkst du, ja, okay, das ist ja gar nicht so wahnsinnig, was die Thun machen, aber gleich weiss jeder in dem Stadion, außer vielleicht einer, der gerade beim FC Winterthur angestellt ist und Trainer ist, Irgendwann passiert es und am Schluss ist es dann einfach 3-mal passiert. Es sind einfach 3 Fehler von Winterthur und 3-0.
Dominik, bei all den schönen Vergleichen von Mario Frick und den gelegentlichen Übertreibungen, finde ich, hat er auch was sehr, sehr Gutes gemacht und hat es sehr, sehr gut dargestellt, warum das so verdammt schwierig ist gegen Thun. Er hat gesagt, das Zentrum, man kommt gar nicht an den Ball, weil wenn der Ball von hinten dahin gespielt wird, es braucht einfach einen Kontakt, der Ball wird immer direkt weitergeleitet. Und als Gegner, man kommt gar nicht dahin, um irgendwas zu machen.
Ja, es ist eine wirklich sehr effiziente Risikominimierung. So kann man es sagen. Er hat ja jetzt da von Kick and Rush geredet. Ist halt grundsätzlich bei unserem Gebrauch halt schon negativ auch konnotiert, würde jetzt auch nicht unbedingt mit Thun in Verbindung bringen, weil es hat halt alles Hand und Fuß, es folgt alles einem Plan. Für mich ist Kick and Rush wirklich einfach der Ball für einen Schlaufe auf einen grossen Stürmer und er wirklich Finger, Kreuz und Hoffen. Oder?
Das ist wirklich so England vor 20 Jahren irgendwie darauf hoffen und einen umhauen und
genau. Und so ist es ja definitiv nicht. Und ich meine auch, wie sie die Goal jetzt wieder machen gegen Luzern. Oder? Das eine ist nach einem Einwurf, höher Ballgewinn, aber ich meine, nach Schuss Technik von Mimeri. Das ist halt auch die individuelle Klasse. Das 2-0 vom Rast oder? Klar, er antizipiert halt richtig, er hat fürchterliche Fehler vom AB, aber er antizipiert, er macht den Lauf und vor allem, wie er es dann auch abschließt. Gerade im Vergleich zum Nishan Burka, zu deinem FC Winterthur, oder? Das ist halt dann auch einfach die individuelle Klasse, wie er das Goal macht. Und das ist etwas, was wir definitiv auch extrem unterschätzt haben, ist, was für ein Potenzial in diesem Kader schlummert. Und klar läuft es jetzt jedem, aber sie haben halt wirklich Spiele mit individueller Klasse.
Hast du völlig recht mit dem Burkhard? Der Unterschied ist ja jeder noch. Ich meine, der AB ist wirklich ein fürchterlicher Fehlpass. Es gibt, er schließt sich mir sowieso nie bei meinem Fußballer aus so einer Situation den Böhlen zurückspielen.
Aber seine Reaktion ist super. Der Ball ist gerade einen halben Zentimeter vom Fuß weg und dann hat er schon die Hände am
Kopf. Ja,
oh mein
ja,
Gott, das hast du gemacht.
Das ist aber auch das Beste am Ganzen, von der ganzen Szene. Und der Burkhard im Gegenzug, das war super rausgespielt von Winterthur. Der richtig nach Fußball ausgesehen, was man denen ja gar nicht zutrauen. Und dann spürst du den Stürmer, ja, der hat jetzt auch nicht so viel gespielt und ist in einer Mannschaft, die nicht so wahnsinnig voller Selbstvertrauen ist. Und dann macht er halt das Falsche. Der Rastoder hätte die 100%ig reingetan in der gleichen Situation. Das ist der Unterschied zwischen dem souveränen Ersten und dem leicht abgeschlagenen Letzten.
Souveränen Letzten.
Dominik, am Donnerstag trifft jetzt Thun auf St. Gallen. Das ist das in Anführungszeichen Spitzenspiel. Müssen wir das Spiel jetzt noch in irgendeiner Form groß machen oder ist es im Grunde gar nicht mehr so wichtig?
Anführungszeichen?
Ich habe das Gefühl, wir haben uns alle darauf geeinigt, dass die Spitze aus einem Team besteht in der Saison.
Also okay, ja.
Das ist so und Thun wird das, glaube ich, wieder gewinnen. Und ich habe letzte Woche schon bei uns im Büro gesagt, es könnte ganz gut möglich sein, dass vor dem Beginn der Meisterrunde der FC Thun schon der Champagner darf aufmachen.
Was natürlich ein Grund wäre dafür, dass der FC Thun die größte Geschichte mit Thomas
eine mehr.
Ja, natürlich, logisch. Es kommt auch immer vor, welche Meisterschaftsform das man hat. Ich tippe Thun St. Gallen 1-2.
Oh. In irgendeiner Form begründet oder ist das Intuition?
Einfach absolut heute Morgen irgendwann die Intuition gehabt, dass St. Gallen 2-1 gewinnt. Nicht, dass St. Gallen jetzt eine überragende Leistung geboten hätte am Samstag gegen Winterthur, die mich sehr beeindruckt, dass die einfach automatisch gewinnen in Thun. Aber einfach so das Gefühl, St. Gallen gewinnt 2-1.
Bitte mit einem Doppelpack Alessandro Vogt.
Vielleicht.
Es wird halt wirklich die Art und Weise, wie Spiele einfängt. Das, was Thun macht und das, was Mario Frick schön beschrieben hat, ist ja, finde ich, bei St. Gallen ist noch extremer, oder? Mir kommt ja eigentlich auch GC in Sinn, oder? Jetzt kann man sich auch mal fragen, warum, ja, jetzt GC ausklammert, warum Thun und St. Gallen, warum sind gerade zwei Teams so gut und besser als der Rest, wo eben die Art von Fußball probieren zu zelebrieren, ist vielleicht der Rest, ist das vielleicht auch das, die Art und Weise, wo im Schweizer Fußball aktuell in dieser Super League mit diesen Qualitäten, wenn wir es jetzt nicht unbedingt positiv meinen, was in dem einen ist vielleicht auch schon ein bisschen höher gewesen, ja, halt am erfolgsversprechendsten ist. Das finde ich noch spannend, oder? Und die Teams, die es vielleicht ein bisschen anders versuchen, kommen halt dann wirklich nicht ins Ziel. Vielleicht ist das halt auch schlussendlich trotz allem die sensationelle Geschichte von FC Thun. Oder das ist sicher, ist halt auch ein bisschen Ausdruck von mangelnder Qualität aktuell.
Zum FC Luzern, Dominik, müssen wir noch schnell, weil wir es, glaube ich, letzte Woche beide falsch oder missverständlich ausgedrückt haben, kleiner Nachtrag noch, Oskar Kapwied kommt nicht aus Kongo, sondern aus der Demokratischen Republik Kongo, ist in den Kommentaren noch gekommen. Und Thomas, ich habe die Luzerner Zeitung gelesen und habe mal wieder den Namen Bernhard Albstedt gelesen. Lang nichts mehr gehört, man hat sich mal wieder vor Gericht getroffen, vor dem Bezirksgericht, es gibt immer noch kein Urteil, kann sich also nur noch um Jahre handeln.
Aber du willst das nicht thematisieren.
Ich will es nicht groß thematisieren, einfach weil es mir komplett entfallen war.
Die eine oder andere Zeitung hat grosse Überberichte mit dem ganzen Verlauf, wie zu dieser Geschichte kam ist. Und ich muss sagen, ich habe es nicht im Detail auswendig gelernt, weil es einfach ein Rechtsstreit ist, wo... Ja, da steht jetzt einfach Meinung gegen Meinung und dann gibt es gescheitere Leute als mir, also zumindest juristisch gescheitere Leute als mir, über das werden urteilen. Und irgendeines Tages kommt dann das Urteil.
Was mich allerdings ein bisschen amüsiert hat, es gab einen Kommentar in der Luzerner Zeitung, da stand, es ist an der Zeit, Gespräche zu führen. Da habe ich gedacht, okay, wenn es jetzt in den letzten Jahren nicht passiert ist, ich weiß nicht, wie groß die Chancen sind. Aber lass uns doch weitergehen.
Vielleicht hätte er sich als Mediator ins Spiel bringen, der Journalist.
Das kann sein. Aber lass uns doch weitergehen zu den Young Boys.
Ich glaube, dass der Samuel viel mehr Volumen im Spiel hat, viel mehr Intensität auch, wo für den Gegner sehr zermürbend ist. Und der Chris Bedia vielleicht im Endabschluss und in der Kaltschnitzigkeit ein bisschen einen Schritt voraus ist.
Das war IB-Trainer Gerardo Seoane nach dem 3-0-Sieg gegen den FCZ. begünstigt durch eine frühe rote Karte, aber auch schon vor dem Platzverweis gegen den FCZ Dominik mit einem Stürmer, Samuel Esende, der sehr, sehr auffällig gespielt hat, vor allem durch seine Körperlichkeit.
Aber das ist auch das, was man ja gewusst, dass er wirklich enorme Wucht hat, dass er wirklich auch etwas noch anders darstellt als der Sergio Cordova, der ja mittlerweile in dem MLS ausgelehnt worden ist, oder als der Chris Bedia. Also alle, die die Bundesliga auch schon ein bisschen verfolgt haben, das gesehen. Das war ja bei ihm wirklich nie ein Zweifel gewesen. Bei ihm ist es eher so ein bisschen Bauannahmen, Erstkontakt, so Sachen, die technischen Mängel, da hat man sich ja in Deutschland auch gerne. Also ein bisschen macht man sich auch gerade beim FC Augsburg so ein bisschen lustig über ihn. Aber ja, ich meine, die Physis, die ist überragend in der Schweiz, und das hat er auch gezeigt, und dass er auch durchaus auch shooten kann. Also, dass ihm jetzt überhaupt nicht jeder Ball verspringt, das finde ich, hat er auch absolut gezeigt gegen FC Zürich. Ich habe wirklich eine gute Leistung gefunden von ihm. Fast klingt ihm ja wirklich als herrlicher Treffer dort aus der Dreieck raus, wo er die Pfosten geht. Also, ist sicher eine gute Leistung von ihm.
Und auch kein Zufall unbedingt, dass er es dann ist, der die rote Karte provoziert, die dann das Spiel im Grunde entscheidet, oder?
Das ist so. Und die rote Karte, ja, da kann man auch drüber diskutieren. Ist ja dann im Nachgang noch drüber diskutiert worden.
Also wir sind ja auch hier zum Diskutieren. Ich meine, genau. Wir werden es jetzt vermutlich auch noch diskutieren.
Wobei selbst ohne die rote Karte hat das IB von gestern gegen den FCZ von gestern gewonnen. Da bin ich überzeugt.
Man hat das Gefühl, ja.
Also suchen wir das Gespräch miteinander jetzt in dieser Runde. Ich will nur sehen, dass wir so mit dem Albstag. Für mich ist es keine rote Karte.
Für mich ist es eine rote Karte?
Nein.
Warum ist es? Weil du das Gefühl hast, es ist einfach der zweite Verteidiger noch da, der eingreifen könnte.
Erstens ist der zweite Verteidiger noch da. Zweitens, der Ball spickt relativ weit weg vom Essende. Also der ist nicht, er geht auch nicht richtig Goal, sondern er geht eher richtig Corner fahren als richtig Goal. Also der hat den Ball nicht unter Kontrolle. Und darum, ich glaube, auch der eine oder andere Berner war überrascht über die rote Karte. Also für mich ist es keine rote.
Der eine oder andere Berner hat ja im Nachgang auch eher gesagt, er keine rote Karte wie der Sandro Lauper. Ich bin auch der Meinung, es ist sicher eine sehr strenge rote Karte. Aber ja, IB hat jetzt so in der letzten Zeit, haben sie aber abends bei so 50-50-Entscheidungen, haben sie sicher auch nicht das Glück auf ihrer Seite gehabt. Das haben sie für einmal gehabt. Was ich aber grundsätzlich das Gefühl habe, ist, enorme häufige rote Karte für Notbremse. Vielleicht ist das aktuell, ich weiß auch nicht, liegt das an der hohen Verteidigungslinie. Aber was ich so ein bisschen festgestellt habe in der letzten Zeit, und da würde ich halt schon wirklich als Schiedsrichter mahnen, eine gewisse Vorsicht. Weil es ist extreme Bestrafung, so früh die rote Karte. Du kannst so mal gut sein und du kannst auch noch den VAR eingreifen.
Es ist ja lustig, am Samstag war ein Spitzenspiel in Deutschland, wie du weißt, Hillmann. Dortmund gegen Bayern.
Ah, echt? Wie ist es ausgegangen?
Und der Schlotterbeck, der Verteidiger von Dortmund, hat einen von Bayern München doch relativ unsanft am Scheibein getüpft. Und es wäre eigentlich eine rote Karte gewesen. Das wissen eigentlich alle, der Schiedsrichter weiss es eigentlich auch. Seine Argumentation war hinten drin, weil es dann diese Szene nach 20 Minuten war, er hebt den Match nicht kaputt machen. Ich meine, ist das eine Argumentation, zu sagen, ja, es ist schon, du legst schon nach 2 Minuten, ich kann doch nicht einen auf dem Platz stehen nach 2 Minuten oder 20 Minuten. Nein, wenn es ein Tat ist, musst du ahnden, dann muss sie ahnden. Und darum wäre es auch jetzt klare Rote gewesen. Und beim Camberi, jetzt egal vom Zeitpunkt, ist es für mich einfach eine Kenne. Und jetzt musst du, Tilman, natürlich im Gespräch mit uns versuchen zu erklären, warum es für dich eine Rote war.
Ich fange bei Dominik an. Ich habe das Gefühl, es gibt auch so viele Platzverweise aus Notbremsen heraus. Ich habe einfach den Eindruck, dass das Gefälle von Geschwindigkeit Stürmer gegen Innenverteidiger ist krass. Und in der Bundesliga und all den großen Ligen ist es logischerweise nicht ganz so krass. Und da habe ich auch den Eindruck, also ich habe das Gefühl, als ich die Szene gesehen habe, okay, der ist weg. Logisch, er läuft ein bisschen vom Tor weg, aber ich habe das Gefühl, er ist so viel schneller als der Rest, dass er am Ende alleine vorm Tor stehen würde. Deswegen ist für mich rot.
Aber er hat den Böllen nicht unter Kontrolle. Und der Böllen ist ganz weit weg. Er ist ganz viele Meter weg. Also er ist nicht, weißt du, er hat nicht direkt vor den Fuß. Ich würde sagen, das sind 7, 8 Meter gewesen. Also nicht zum Maßstab angehebt am Fernsehen. Aber der hat, er ist noch so weit davor weg, um den Böllen unter Kontrolle zu haben, was ja auch ein entscheidendes Kriterium ist.
Und es ist wirklich ein zweiter Verteidiger auf gleicher Höhe, was ja auch noch ein entscheidendes Kriterium
genau
ist. Aber ich glaube, da bin ich beim Dominik. Schlussendlich tut es nichts zur Sache. IB hat schon sehr gut den Match begonnen. IB hat ihn eigentlich von Anfang an durchgezogen. Es war eine gute Leistung gewesen, gegen einen inferioren FCZ. Also insofern würde ich dieser Entscheidung jetzt auch nicht zu viel Gewicht geben.
Ich würde trotzdem sagen, vielleicht laden wir irgendwann mal einen Schiri hier ins Studio ein, der uns das ein bisschen erklären kann. Aber Dominik ist schon irgendwie beim FCZ, man hat das Gefühl, die sind eigentlich genau da, wo sie hingehören. Sie sind so stärker als Winterthur gegen GC, da sind sie wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber, aber dann ist es auch irgendwie fertig, wenn man so die Leistungskurve anguckt und die Ergebnisse gegen die Gegner von oben.
Das ist, wie will man das bezeichnen? Mittelmaß.
Das ist jetzt aber also, noch ein schöner Ausdruck.
Ja, Mittelmaß ist fast zu positiv.
Das ist also ein schöner Ausdruck. Du musst jetzt Zürich nicht zurückhalten, Dominik.
Nein, wobei, wenn sie mal einen guten Tag haben, dann können sie auch mal den Ausreißer gegen oben haben. Aber im Moment sind sie sich schon noch sehr, sehr am Finden mit dem Dennis Hediger.
Ja gut, die Hedig hat offenbar gestern das Gefühl gehabt, nach dem Match sei eine gute Startphase gewesen. Sie seien viel am Böllen gewesen. Ja, der Huber ist viel am Böllen gewesen, der Goli zum Glück für die FCZ. Sonst wäre es schon nach bevor der Rote kam, der Match entschieden gewesen.
Und was für Dennis Hediger besonders unglücklich gelaufen ist, ist natürlich nicht so geplant, aber er nimmt den Wechsel vor beim Stand von 0-1. Vujovic geht raus, Reversson kommt rein und 10 Sekunden danach geht genau in die Lücke, wo Vujovic vielleicht gestanden hätte, der Ball, und dann steht es 0-2 und das Spiel ist endgültig durch.
Ja, tut irgendwie auch nichts zur Sache, wäre es halt irgendwie ein paar Minuten später gefallen, das geht.
Am Hediger seine Bilanz wird einfach immer besser. Für die letzten 11 Spiele 7 verloren. 2 gewonnen. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, gegen einen schlechtes GC und gegen ein sehr grosszügiges Winterthur. Also das ist seine Bilanz.
Und Dominik, den eBay-Ausblick lassen wir jetzt sein. Wir wissen, was nach Siegen in der Regel kommt. Aber immerhin, wir müssen sagen, wir haben den Sieg jetzt vom Wochenende richtig prognostiziert.
Ja, aber Woche. Eben. Also das Gleiche, was wir auch über Dennis Hediger sagen, könnte man aktuell auch über Gerardo Seane sagen. Die Heimsiege 2-mal gegen FCZ, jetzt diskussionslos gegen Winterthur. Oder jetzt kommen dann die anderen Prüfungen, sehr wichtiger Match jetzt am Mittwoch in Luzern. Wenn man gewinnt, dann ist man eigentlich weg dort. Oder? Wenn man verliert, ist es wieder spannend am Strich. Und dann am Sonntag das Derby gegen Thun. Also das sind jetzt so ein bisschen die anderen Prüfsteine. Und was ich aber noch spannend finde bei IB, ist so ein bisschen die Stürmerfrage. Seane hat es gerade klar gemacht. SND ist unsere Nummer 1. Es bleibt so. Bedia, Goal 14 auf 15, ist jetzt der beste Torschütze zusammen mit dem Fasnacht, davon 7 Joker-Tore, das finde ich schon auch erstaunlich.
Und es ist speziell, oder der Trainer sagt, Chris Bedia ist vor dem Tor der bessere Spieler, hat die Kaltschnäuzigkeit und trotzdem ist er nicht die Nummer 1.
Eben, der Bedia relativ oft getroffen, aber er ist natürlich auch ein Teil von dieser Mannschaft, wo man ab und zu sich denkt, ja, wo man sich auch die Qualitätsfragen können stellen konnte. Er hat auch manchmal die Matchen gehabt, wo er überhaupt nicht aufgetaucht ist, wo er zum Teil schon fast ein bisschen ein Ärgernis war. IB hat eine Kaufoption, die beläuft sich so auf 2,5 Millionen. Er ist geht auf die 30 zu, wie der SNDO. Ich finde noch eine spannende Frage. Eigentlich musst du nach dieser Saison sowieso fix verpflichten. Sie haben auch bei früheren Gelegenheiten schon gesagt, das werden sie auch machen. Aber dann sind eigentlich die zwei Mittelstürmer, die beide um die 30 sind. Das ist eigentlich auch nicht ideal. Aber klar, du kannst dann auch wieder weiterverkaufen. Das finde ich noch eine spannende Frage, die IB-Stürmerfrage.
Aber hast du nicht das Gefühl, dass bei Chris Bedia, würde ich jetzt sagen, wenn er doch in der Position ist, dass man da die Option nicht sieht und ihn wieder zurück zu Union Berlin gibt? Oder ist ganz klar, dass die Zeichen drauf, dass man den übernehmen wird?
Es macht irgendwie gar keinen Sinn. Also du hast ihn jetzt 1,5 Jahre gehabt. Du hast die Kaufoption. Ich meine, er spielt jetzt trotz allem eine gute Saison, 15 Goal, oder? Also es wäre irgendwie komisch, wenn man ihn zurückschicken würde. Du hast immer noch die Option, ihn weiter können zu verkaufen, oder?
Dominik guckt völlig neidisch rüber zum anderen Dominik, wenn er die Stürmerzahlen bei eBay hört und guckt, sieht, was der FCB so zustande bringt.
Ja gut, jetzt haben sie immerhin den Colotto. Aber ich meine, Luzern, eBay, das, was ganz sicher nicht ist, ist das Duell der Trainer mit der Vokuhila-Frisur. Das wird sicher nicht stattfinden.
Das kann man so sagen. Aber bevor wir zum FCB und Giacomo Colotto kommen, kommen wir noch zum anderen Zürcher Club.
Klar, das ist ein junger Spieler, wenn du so früh auswechselst, wie vor allem so ein Spielertyp. Aber jetzt schlussendlich, ich habe gerade nach dem Spiel gesagt, es war ein taktischer Entscheid gewesen. Und es geht erst darum, dass die Mannschaft gewinnt und es hat nichts mit seiner Leistung zu. Und das muss man lernen, dass der Trainer da Entscheidungen hat und dass es nicht persönlich ist. Persönlich haben wir ihn auf die Seite lassen, weil jetzt ist wichtig, dass man als Mannschaft auftritt und dass man die Punkte holt. Aber der Junge wird schon verkauft, er ist ein guter Junge.
Das war Amir Abrashi nach dem 1:0 von GC gegen Lugano. Und ein 1:0, das lange, lange, lange Zeit in Unterzahl gesichert worden ist. Und er redet über Jonathan Asp-Jensen, den es dann getroffen hat, Thomas, nach der roten Karte gegen Diaby. Hat Gerald Scheiblehner, man hat das Gefühl, alles Risiko, allen Mut zusammengenommen und eigentlich den spielerisch besten Mann vom Feld genommen und ist am Ende, kann man sagen, der Plan ist aufgegangen.
Der Plan ist aufgegangen. Es hast ja dann in so einer Situation zwei Möglichkeiten. Entweder lasse ich meinen besten Mann drauf und hoffe, dass der vielleicht mal kann, dank seiner spielerischen Klasse irgendetwas bewirken, ganz allein etwas zustande kann bringen, oder ich setze konsequent auf die physische Noten, und das hat er jetzt gemacht, und das ist ihm, die Rechnung ist ihm aufgegangen aus zwei Gründen. Also einerseits hat der GC das Stolperigol gemacht durch den Planche, und auf der anderen Seite ist ein Gegner gestanden, wo muss sagen, wow, Lugano, nicht schon wieder.
Wow, du musst das Wow ausführen. Wir wissen zwar alle, was gemeint ist, aber du musst es trotzdem noch erklären.
Nein, nicht schon wieder so derart Chancen wegrühren, so einfach sich gehen lassen und einfach, sagen wir mal so, sie haben es bewiesen, eindrücklich bewiesen, 70 Minuten lang, dass man auch in Überzahl kann ideenlos sein. Und das ist dann also schon, also das würde mich jetzt also als Trainer oder Verantwortlicher von Lugano schon ziemlich nerven, wenn ich die Mannschaft wieder gesehen haben, wie deren einfach genau nichts einfällt und wie die nicht den Eindruck vermittelt, dass sie mit dem letzten Blut zu trauen. Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch. Nein, aber mit dem letzten Willen, den Sieg anbringen. Also das ist schon, ach, das würde mich massiv nerven. Und GC, was hat GC gemacht? GC hat einfach sehr, sehr solidarisch verteidigt und gekämpft und hat das gemacht, was in so einer Situation muss machen. Also nicht nur, weil du in Unterzahl bist, sondern halt einfach auch, weil du jeden Punkt brauchst in dieser aktuellen Situation als Elfter.
Du hast gar nicht das M-Wort verwendet, du hast nicht Mentalität gesagt.
Kann ich schon antworten.
Nein, ist okay. Ist gut. Ich stelle die Frage Dominik, weil man kann natürlich sagen, das ist viel Einstellung, viel Mentalität, und da sieht man dann die Spieler, also Imran Hassan ist reingekommen, der hat ein super Spiel gemacht, super Zweikampfquote, aber dann eben die genannten Kandidaten, Abrashi, Frey, Köhler, Mikulic auch, also da war dann viel Einsatz, um jetzt nicht nochmal Mentalität zu sagen dabei, was GC dann geholfen hat, den Sieg zu holen.
Ja, aber das ist ja der einzige Weg, wo GC hat. Wie viele Matches haben sie vorher nicht gewonnen? 11, 10, 8? Plus, minus. Jetzt haben sie wieder einmal gewonnen. Ein unglaublich wichtiger Sieg, um sich gegen hinten abzusichern. Und Servet ist jetzt auch nicht mehr so weit weg. Und mit der Auswechslung hat der Scheiblehner jetzt im Nachhinein alles richtig gemacht. Der Plan ist aufgegangen. Jetzt haben sie ja am Donnerstag den FCB auswärts, was auch wieder eine Möglichkeit ist, zum Punkten, behaupte ich.
Das spricht der ganze Optimismus. Aber die Begründung, die Gerald Scheiblehner dann geliefert hat nach der Auswechslung von Asp-Jensen, hat gesagt, welcher Spieler bringt mir am wenigsten beim Verteidigen, bei der Arbeit gegen den Ball? Und dann hat er gesagt, dann ist es halt er.
Ja, und man muss ja wirklich auch nicht zu hoch hängen. Also nicht die Reaktion von Asp-Jensen. Wenn ich nach 30 Minuten ab dem Platz müsste, wäre ich als junger Spieler sowieso, aber vielleicht auch als Routinier wäre ich auch sauer. Aber das gehört ja auch dazu. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Der Scheiblehner hat auch alles richtig gemacht, sie hat gewonnen. Perfekt.
Ja, das müsste kein Drama daraus machen. Also wenn er ist 20 und das gehört auch zu einem Lernprozess dazu. Und dann sind schnell die Tränenjacken auf den Boden knallt. Ja, das ist doch auch egal.
Ich habe auch das Gefühl.
Ja, so.
Ich will gar nicht wissen, was andere gemacht haben.
Gut, darum bist du natürlich auch nie ausgewechselt worden, weil der Trainer immer so Angst hat vor deinen Reaktionen.
Ich musste mir die Frage nie stellen, was mit meinen Aggressionen mache, weil ich natürlich nie ausgewechselt worden bin.
Genau.
Einen Satz will ich noch ganz schnell sagen zu den GC-Fans. Da ist es so, im Derby in der Woche zuvor gegen den FCZ ist ein relativ lauter, schwerer Böller detoniert, unmittelbar neben gewissen Fotografen. Also ich weiß nicht, ob Material ist, glaube ich, beschädigt worden. Und körperlich ist es, glaube ich, auch nicht nur angenehm. Ich weiß nicht, ob sich jemand verletzt hat oder nicht. Man hat sich jetzt während dem Spiel einerseits entschuldigt dafür, dass die Fotografen in die Situation gebracht werden. Und gleichzeitig im gleichen Atemzug ist dann aber auch gesagt worden, eigentlich wäre der Böller ja für unseren CEO, für Christoph Urech, gedacht gewesen. Und es spielt natürlich mit da rein, dass der Konflikt schwelt weiterhin. Man hat das Gefühl, es schaukelt sich dann irgendwie immer weiter auf. Offenbar hat man den Kontakt nochmal wieder aufgenommen. Dann ist es aber recht brühwarm wieder weitererzählt worden, worauf die Fans dann gesagt haben, okay, so wollen wir es doch nicht machen. Und der Konflikt, dass man nicht zufrieden ist, Dominik, mit gewissen Personen, Funktionären im Club, okay. Aber so die Äußerungen und abgesehen von so Böllern, die völlig behämmert sind, sicher nicht der richtige Weg. Man kann so Sachen auch irgendwie kreativer ansprechen.
Nein, also völlig daneben. Und ich finde das so überhaupt nicht wert, irgendwie so eine Entschuldigung. Also das machst du ja dann überhaupt eh nicht mit einem Transparent oder so. Also ich meine, so ein Böller, also das kann ja dann wirklich, das ist gefährlich, oder? Also das kann wirklich das Leben beeinträchtigen, es kann das Gehör schädigen und so weiter. Und dann tut man das so nebenbei ab, so sorry, aber hey, und die hätten dann übrigens noch im CEO geholt, also auch das.
Nein, das ist einfach,
das ist völlig daneben. Auch da müssen wir probieren, die Leute zur Rechenschaft zu ziehen. Leute, die so überhaupt schon so ein Transparent schreiben. Ja, ich weiss, es ist auch eine shaky rechtliche Grundlage, aber das ist wirklich einfach eine Frechheit.
Also Nein. Der Böller ist das größere Problem als das Transparent, obwohl ja, beides nicht
geht. Aber
auch
das Transparent.
Ja, das Transparent ist jetzt nicht, das kannst du wieder verbrennen, aber der Böller, das ist ein Ausdruck von Gewalt. Und das ist einfach unterste Schublade und die Bursten sollten sich am nächsten Mal noch 2 Sekunden etwas überlegen, bevor sie handeln. Also es geht einfach nicht. Ich meine, das ist ein riesen Schwein, dass dort nicht wirklich etwas Gravierendes passiert ist, was wir gar nicht wissen. Vielleicht hat einer jetzt einen Hörschaden von dem Fotografen daneben
war. Also ich war im Stadion, es war sehr, sehr nah an den Fotografen. Ich kann mir vorstellen, dass der Hörschaden ist vermutlich also sehr realistisch.
Ich meine, so Böller, du weißt, also die kommen ja aus dem Nichts aus und du realisierst das und du erwartest es nicht. Dann zuckst du, jeder, der im Stadion hockt, zuckt dich zusammen. Wenn das passiert, wenn es einen knallt.
Ich bin zusammengezogen, ja, war ein paar hundert Meter weg.
Ja, eben, das ist einfach eine absolute Sauerei. Eine absolute Sauerei und die sollte man können zur Rechenschaft ziehen. Wird selbstverständlich nicht passieren, leider. Aber es müsste man.
Wir kommen wieder zurück zum Fußball und zwar zum FCB.
Er ist recht ruhig, er ist sehr professionell und er schafft auch viel an sich. Und ich glaube, es wird am Ende des Tages auch belohnt. Und das hat man heute gesehen, dass er auch mit einem gewissen Selbstvertrauen, positives Selbstvertrauen in das Spiel hineingeht, weil das braucht man auch als Stürmer, um können zu bestehen auf dem höchsten Niveau. Und er macht sehr gut im Moment.
Das war Xherdan Shaqiri nach dem 2:1 des FC Basel in Lausanne. Und er redet über den Doppeltorschützen des FCB, über Giacomo Colotto. Dominik, du warst im Stadion. Ich nehme an, Giacomo Colotto hat noch Welpenschutz. Der redet selbst noch nicht über sich, oder?
Nein, bis jetzt noch nicht. Der Xherdan Shaqiri hat das aber sehr gut beschrieben. Und der Shaqiri hat ja die 2 Goal auch von außen betrachtet. Er war ja noch nicht im Spiel. Er ist ja erst reingekommen nach dem 2:1. Und es ist schon beeindruckend, was der junge Mann jetzt zeigt im Sturm vom FCB. Wenn man die Statistik anschaut, Moritz Broschinski, hochgehandelter Neuzuzug, steht auch bei 3 Goal, wie der Colotto. Und der Albion Ajeti hat nur 1 mehr. Das heisst, er könnte schon gleich der Top-Torschütze vom FCB sein, zumindest unter den Stürmern.
Das ist jetzt noch nicht die Qualitätsauszeichnung, aber okay, ja.
Nein,
er ist ja noch nicht so lange dabei.
Ja, nein, absolut, aber ja.
Nein, wenn man seine Geschichte anschaut, ich habe ihn im Trainingslager im Januar in Marbella gesehen, wo er ja nach der U17 WM hat mitdürfen. Und da hat ja, bin ich ganz ehrlich, niemand gedacht, dass der jetzt der Stürmer Nummer 1 ist. Man denkt, er kommt mit, ist jetzt in der Rückrunde bei der ersten Mannschaft dabei und wird dann im Hinblick auf die Zukunft nächste Saison eine Rolle in dieser Mannschaft haben. Und was er jetzt zeigt, und auch wenn er die beiden Goal gestern macht, ich meine, der erste mit der ersten Berührung ist nicht einfach zu machen. Und der zweite, wenn er ihn macht, muss man zuerst auch so machen. Er hat 2 Schüsse, 2 Goal. Top.
Ja, also ich finde, der Stefan Lichtsteiner hat jetzt wirklich in seiner ersten Zeit noch nicht so viel richtig gemacht. Aber das ist definitiv, dass er dort so bereit ist, auch in einer schwierigen Zeit so wirklich so stark auf den jungen Stürmer zu setzen, auf den Colotto. Das finde ich, das ist etwas, was man zugute halten kann. Und ich bin bei dir. Also beide Goals sensationell. Ich finde das erste Goal sogar noch ein bisschen besser. Schon nur dort, wie er die Chance sieht, den Spurt, den er herlegt und wie er es dann wirklich schafft, im vollen Sprint sein Bein noch richtig zu justieren, dass er dort unten rechts platzieren kann. Also das ist grosse Klasse gewesen.
Wobei, man könnte jetzt ja einschränken, wenn eben die Bilanz von Broschinski und von Ajeti so ist, braucht es auch nicht wahnsinnig viel Mut, auf einen Jungen zu setzen. Weil dann zeigst du den anderen, hey, was ist denn los mit euch? Ihr taugt nichts, das jetzt ein übertrieben gesagt. Und der Kleine, wenn man einem Jungen kleine Chance gibt, dann könnt ihr es alle nachvollziehen. Er lässt ja nicht einen Arrivierten draussen, der dir 20 Goal schiesst. sondern er lässt zwei draussen, die wirklich halt zu der Enttäuschung gehören in dieser Mannschaft.
Lässt zwei draußen, die dir 20 Tore nicht schießen.
Genau. Sehr schön formuliert, Tilman.
Wir dürfen jetzt natürlich nicht den Fehler machen und sagen, okay, das ist jetzt die Quote vom Wochenende, die zieht er jetzt durch und es geht einfach immer so weiter. Aber manchmal ist schon verrückt, wie schnell es gehen kann. Also in einem anderen Universum verpflichtet der FCB einen Stürmer in der Winterpause und Giacomo Colotte, den Namen hören wir nie und wer weiß, wie es dann weitergeht. Aber manchmal braucht es dann schon auch den Moment, A, der Trainer vertraut dir und B, du hast irgendwie so ein freies Feld, wo die Konkurrenten gerade nicht funktionieren, aber du nutzt dann die Chance auch und das macht er ja offenbar.
Das ist so, weil wenn wir ans Trainingslager zurückerinnern, dort ist der Name Gregoritsch noch rumgeschwebt. Ist dann der Transfer nicht standgekommen. Jetzt ist der Colotto im Moment der grosse Mann beim FCB. Und er ist der Gewinner unter dem Stefan Lichtsteiner. Er hat jetzt alle Matches gespielt, seit er da ist. Wird eingesetzt und hat jetzt abgesehen von diesen Goal auch gestern einen guten Match gemacht. Ich meine, er hat mit dem Musanga und mit dem So hat er zwei Gegenspieler gehabt, wo jeder zwei Köpfe grösser ist als er.
Seit Lichtsteiner.
Seit Lichtsteiner, genau. Hat wirklich einen schweren Stand gegen beide. Er hat unglaublich viel einstecken und hat auch viel Gegenball geschafft. Und das ist eben Qualität, auch wo die anderen über ihn jetzt sagen, nicht nur, dass er die Goal macht, was er ja machen muss, für das ist er ja da, sondern auch, dass er unglaublich viel schafft und dass er mit seiner Mentalität, die er gemäss Lichtsteiner offenbar auch schon im Nachwuchs gehabt hat und durch das überzeugt hat, kann er dieser Mannschaft helfen. Und die Mannschaft braucht im Moment jeden, der ein bisschen kann helfen, dass sie wieder in die Spur finden, was sie anwenden.
Aber Thomas, wenn ich die letzten 10 Minuten von dem Spiel sehe, dann frage ich mich schon, wer eigentlich am letzten Donnerstag in der Conference League unterwegs war und wer sich hat ausruhen und auf das Spiel vorbereiten können. Also es ist jetzt nicht so, nur weil der FCB das Spiel gewonnen hat, dass man da hochzufrieden rausgeht und sagt, Mann, jetzt haben wir es aber, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg.
Nein, ich war natürlich sehr froh gewesen, noch im 2-2 gegen unserem Tippspiel, weil ich 2-2 tippen kann. Nein, aber los, das muss ich sagen, das ist schon bemerkenswert. Und es ist auch sowieso noch ein bemerkenswerter Fun Fact, wie man das noch heutzutage nennt. Losan war das 44. Spiel diese Saison und von Basel das 41. Spiel. Und wenn du vergleichst, Thun hat 28. Also das zeigt dann auch noch einmal, wo da Substanz kann gewinnen oder verloren gehen. Nein, Losan, das hat wirklich für das, dass die am Donnerstag so ein lausiges Erlebnis gehabt haben, so ein unglückliches Erlebnis im Europacup gegen Ölmütz. Wir müssen jetzt vielleicht den Zeitler fragen, wie man das genau ausspricht.
Warte, ich spiele es noch mal kurz ein.
Und dann fahren wir nach Olomouc oder Ölmütz und machen da ein gutes Spiel, da bin ich mir sicher.
Es war erstaunlich, wie die am Schluss noch parat sind. Also das spricht für die Fitness der Mannschaft, spricht aber auch für die Einstellung an dem einen Tag. Und vielleicht ist das auch ein Zeichen für Lausanne. Die haben ja auch sehr viele Schwankungen drin in dieser Saison. Dass dann vielleicht einmal anfährt, ein bisschen Konstanz reinkommt. Weil Talent hat die Mannschaft, das wissen wir. Und ich meine, wie der andere, Dominik, sein Liebling,
Jeanne.
Der Jeanne, ein 1-1 macht, ist dann auch nicht so schlecht.
Ist nicht so schlecht und zeigt aber auch da, okay, der kommt von einem anderen Club und von einem anderen Niveau als Giacomo Colotto, aber auch da, der hat irgendwie die Lücke gesehen und genutzt und...
Der braucht wirklich, das ist unglaublich, wie kaltblütig das der ist. Wie alt ist er? 20? 19?
19, ja.
19. Das ist ja so enorm, muss ich sagen. Der wird auch nicht die Karriere in Lausanne beenden.
Aber Dominik, hast du die Hoffnung auch, die Thomas hat, dass sich bei Lausanne jetzt was stabilisiert, wenn die Conference League wegbricht? Ich meine, man steht jetzt schon 9. Platz, 30 Punkte... Ich weiß nicht, ob das jetzt so der große Aufschwung kommt, nur weil jetzt ab und zu mal ein Donnerstagsspiel wegfällt.
Ja, aber es ist eben, also ich finde, qualitativ sind sie natürlich besser als manche Mannschaft dort unten. Es ist halt wirklich eine junge Mannschaft. Der Bär fällt auch noch. Sie sind oft auch in diesen Matchen, sie könnten sich belohnen. Eine Zeit lang haben sie sich belohnt, wo sie den Lauf hatten im Herbst. Jetzt wieder nicht. Aber ja, die Mannschaft, die ist besser, als sie jetzt aktuell dasteht. Und trotzdem muss man sagen, oder? Sie scheidet aus. Gegen 6. oder 7. von der tschechischen Liga. Jetzt haben wir keine Schweizer Vertreter mehr im Europacup. Klar, die Art und Weise ist enorm bitter mit dem Offside, wo zweifelsohne ein Offside ist, aber wo halt irgendwann wieder so ein bisschen die Frage aufwirft, muss man die Offside-Regeln vielleicht auch mal ändern? Du lachst jetzt, Thielmann, aber es ist eine Frage, die ich mir wirklich stelle.
Nein, es ist absurd.
Ich hab einfach jemanden im Ohr, der sagt, das ist ein glasklares Abseits, ja, da müssen wir nicht diskutieren.
Ja, da habe ich auch im Ohr, oder? Und Schiedsrichter denken halt so schwarz oder weiß, aber wir spielen nicht Fußball für die Schiedsrichter, wir spielen Fußball für die Zuschauer. Und ich glaube schon, da hat man halt bei den Millimetern hat man halt schon wirklich so ein bisschen ein Vermittlungsproblem. Und ich war auch einer von denen, der immer gesagt hat, ja gut, wenn man aber sagt, man tut irgendwie nicht nur die Schultern oder ich weiß nicht, oder es muss das ganze Space sein oder was auch immer. Dort hat man natürlich auch die Millimeter entschieden. Aber ich muss jetzt sagen, ich habe mich in letzter Zeit mit dem Vorschlag von Arsène Wenger befasst, wo er sagt, es muss der ganze Körper im Offside sein.
Für mich ist es der Vorschlag von Thomas Schifferle, aber die beiden haben, ja, glaube ich, die gleiche Idee.
Der Thomas hat dann Arsène angerufen und hat dann gefunden, ja, gut, dass du nicht zur FIFA vorschlägst, das ist top. Nein, aber muss ich sagen, das wäre doch die Lösung, weil dann wäre es dort bei Lausanne kein Offside, weil um den hat man zwar auch die Millimeter entschieden, aber wenn jemand im Offside steht, dann noch wegen dem Millimeter, er hat definitiv so oder so einen Vorteil, oder? Und wenn man jetzt das Offside anschaut von Lausanne, ja, er hat überhaupt keinen Vorteil, oder? Und das fehlt mir aktuell so. Es würde notabene auch wieder mehr Goal fallen.
Ja, er läuft ja an der Seitenlinie aus dem Offside, eigentlich aus einer Offside-Stellung raus. Also er bewegt sich vom Goal weg.
Im Eishockey wäre das völlig okay, verlässt das Angriffsdrittel, kommt wieder zurück.
Aber es ist nicht die erste Szene in dieser Saison, die genau so ist, wo wirklich Folgen hat. Ich tue jetzt nicht von Winter gegen GC reden, aber es ist ein einfach absurder Entscheid. Und darum, das müssen sie dringend ändern.
Noch einmal kurz zurück zum FCB, weil wir letzte Woche viel über Taktiktafeln und das Verhalten von Stefan Lichtsteiner geredet haben. Dominik Stefan Lichtsteiner hat sich erklärt und er ist bei seiner Grundsatzkritik geblieben. Er hat gesagt, ich bin der Chef, ich darf Mentalität einfordern und Einsatz einfordern. Aber bei Marin Soticek und der Szene, kurz nach dessen Einwechslung, hat er sich dann doch entschuldigt.
Ich bin am Freitag nicht an der Pressekonferenz gewesen, aber wie es mir vermittelt worden ist, hat er oft gesagt, dass er sich auch noch im Lernprozess befindet als Profitrainer und dass er dort eine Grenze überschritten hat. Ist okay, Entschuldigung angenommen.
Hat er gestern vor dem Match auch so, ja, gemacht. Und ich meine, er wird möglicherweise auch verschrocken sein in dieser Situation mit dem Soticek. Die Augen. Also ich meine, die sind ihm ja schier von lauter Stieren schier zum Kopf ausgeht. Also das ist dann schon sehr viel böses Blut drin gewesen in der eigentlichen. Also ja, was soll das? Man redet vom Fußball. Also man muss ja nicht gerade jemanden anschauen, wie er das gemacht hat. Aber eben, er ist ja noch sehr stark im Lernprozess und muss sich vielleicht mal damit abfinden, dass er einfach ein Trainer-Neuling ist und noch nicht das Gefühl kann haben, ich bin jetzt der grosse Guru an der Seitenlinie.
Wir haben gerade über Abseitslinien und Schiedsrichter und VAR geredet beim Spiel zwischen St. Gallen und Winterthur, Thomas. Dass St. Gallen 2-1 gewonnen hat. Ich nehme es vorweg, wir werden vermutlich jetzt auch drüber reden, deswegen fangen wir einfach direkt mit an, oder? Da gab es zwei Szenen, wo sich besonders der FC Winterthur sehr, sehr aufgeregt hat.
Ja, sind ja dreimal ist der VAR gekommen in dem Match. Das erste Mal war es, als er einen Foul, angeblichen Foul von einem Winterthur gegen einen St. Gallen. Dann ist das passiert, wo ich sehr gerne nochmal sage, das ist meine Theorie bestätigt. Wenn ein Witzpenalty gibt, dann wird oftmals verschossen und es war auch in dem Fall wieder so gewesen. Dann kommt der VAR, weil Alessandro Vogt zum vermeintlichen 1-1, der Böller noch die Hand angegumpelt ist, aber also auch in einer minimalsten Berührung. Die sieht kein Mensch im Spiel rein.
Was aber ganz klar die Regel ist, oder wenn bei Torerzielung ist ja egal.
Aber es hat niemand reklamiert. Niemand.
Ja, aber Thomas, so ist es halt,
Regeln. Logisch ist es die Regeln, aber sie ist auch das, auch die Regeln ist ein Witz.
Die muss man ändern, das sind wir uns einig.
Aber ich sage nur, dort hat niemand reklamiert. Und nachher kommt noch der dritte, man ist in der Wahrheit, das gesehen, dass das Hens ist. Aufschnaufen im Winterthur und nachher ist 1-1 gekommen, sonst vom Vogt, der noch super macht, das Goal, muss ich sagen. Ich habe ihn ja schon kritisiert, er müsste vielleicht auch einmal ein bisschen überlegter abschliessen. Und jetzt da hat seine ganze Wucht hat sich ausgezahlt und hat gewirkt, wenn er den Böllen unter die Latte haut. Und nachher kommt die dritte Szene mit dem VAR, eine Flanke. Der Vogt kommt auf, ein bisschen wuchtiger als der Zuffi.
Sie haben unterschiedliche Körper, das kann man schon sagen. Sie sind unterschiedlich gebaut.
Sie sind unterschiedlich gebaut, genau. Und der Vogt ist auch noch etwa 15 Jahre jünger als der Zuffi. Ich kann auch noch ein bisschen mehr Energie haben. Nein, und B gumpet auf. Der eine ein bisschen wuchtiger als der andere. Der Vogt stoßt natürlich den Zuffi leicht. Dem fliegen die Arme in der Gegend rum und dann gibt es dort Hands. Und was für mich dort das Problem ist, ist, man kann das durchaus als Hands geben, aber wenn du der Schiedsrichterin nicht den ganzen Ablauf zeigst, wenn du nicht die ganze Dynamik der Szene zeigst, ist es einfach nicht korrekt, wenn du mehr oder weniger einfach nur die Bilder zeigst, wo in dem Moment, wo der Zuffi den Böllen mit der Hand berührt, finde ich, das ist das nicht die Ordnung.
Also
ist
einfach, Sie werden ja sicher mehr gezeigt haben als das Standbild.
Ich weiß nicht, ob das die gleichen Bilder sind, die wir im Fernsehen dann einmal haben, wenn es gezeigt wird, ob das die Bilder sind, auch wo der VAR hat, wo der VAR spielt für die Schiedsrichter oder für die Schiedsrichter. Und wenn es das ist, dann muss ich sagen, dann ist es nicht korrekt, dann ist es nicht sauber. Aber es ist am Schluss ein Hands gewesen, es ist Pech für den Zuffi und hat dann Winterthur 2-1 verloren.
Und Dominik, du hast Nishan Burkhardt vorhin schon mal angesprochen. Man kann auch sagen, also wenn man dann solche Chancen nicht liegen lässt, okay, dann ist vielleicht die VAR-Entscheidung ist unglücklich, wenn es gegen einen läuft, aber es liegt jetzt nicht nur daran.
Nein, definitiv nicht. Und ich meine schon unglücklich, dass so kurze Nachspielzeit halt der Luca Zuffi im Kopfballduell ist mit dem Vogt. Also da ist dann vielleicht auch einiges in defensiver Zuordnung auch nicht richtig gelaufen. Klar, ist eigentlich klar, ist Start und Weise enorm bitter, aber es ist schlussendlich eine Qualitätsfrage halt auch. Und was ich noch erstaunlich finde, Capino hat jetzt schon vier Penaltys gehalten, der vom Vogt hat er ja auch noch fast. Auch da hilft dem Vogt für einen die Wucht, oder? Wenn er ein bisschen feiner geschossen hat, dann würde er auch den Capino abwehren. Und trotzdem, du hast einen Goalie, der ein Penalty-Killer ist, aber du stehst trotzdem so schlecht an.
Ja, und du musst ja sehen, in der 95., also in der 94. kommt das 2-1 durch den Penalty. Und in der 95. hat der Kreschu noch aus 16 Metern freistehend, kann er schiessen und haut. Ja. Ist einfach, ja, das ist typisch. Ja, ja. Vielleicht müsste nicht der Kreschu dort sein, vielleicht hätte der Kreschu gesehen beim Kopfball gegen den Vogt gewesen und Zuffi hätte er schiessen können. Aber es ist dann auch typisch, oder? Du verlierst in der 94. hast Chancen, zum wenigstens das Unentschieden zu machen. Was passiert am Sonntag, ein paar Stunden später? GC gewinnt noch 1-0. Also, das war ein Wochenende wieder, wo so schön eins auf den Deckel bekommst als FC Winterthur.
Alessandro Vogt steht jetzt bei dem 6. Zweierpack in der Saison. Und der Weg, den der geht, ist auch so ein bisschen, er hat nachher in der Mixzone gesagt, ja, der Elfmeter, er wäre jetzt nicht vorgesehen, aber nach dem verschossenen Elfmeter von Carlo Bucalfa hat er sich gedacht, komm, den schnappe ich mir jetzt, den haue ich rein. Dominik zeigt auch so ein bisschen, man kann dem so beim Wachsen, bei der Entwicklung zugucken, nicht nur spielerisch, sondern auch, wie er offenbar immer mehr Verantwortung übernimmt.
Ich meine, seine Bilanz eben mit den 14 Goals, wo er jetzt steht, das ist beeindruckend für einen Spieler, der auch von unten gekommen ist in dieser Saison. Und ich bin sehr gespannt, wie seine Karriere weiter verlaufen wird, ob er auch für die Nazi ein Thema wird. Und er ist auf bestem Weg dazu,
sage ich. Dominik, die Testspiele folgen gegen Deutschland, Norwegen, die WM ist noch ein bisschen weg. Aber was sagt dir dein Gefühl, zu sagen, hey, auf der Position, mit der Saison, die er spielt, warum nicht mitnehmen, gucken, wie er sich schlägt?
Ja, das wäre mein Gefühl, das wäre auch das Verständnis, das ich hätte als Schweizer Nationaltrainer. Ich meine, du kannst ja auch die 26 Spieler Irrtum vorbehalten für die WM aufbieten. Dein grösster Sturmtalent müsste eigentlich auch Teil davon sein. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir in der Schweiz gesegnet sind mit Mittelstürmer. Der Reiter war zuletzt wieder dabei gewesen, wo ansprechende Saison spielt in der zweiten Bundesliga, aber wo natürlich auch ein begrenztes Potenzial hat. Fasnacht ist sogar wieder dabei gewesen. Also da muss es ja eigentlich Platz haben für einen Vogt. Und ja, ich finde auch seinen nächsten Schritt finde ich gut. Also zuerst hätte man vielleicht noch können meinen, es ist vielleicht gerade eine grosse Bundesliga, aber bei ihm merkt man, er wächst ja wirklich. Man denkt, er ist dann sicher auch ready. Und Hoffenheim hat das jetzt wirklich spielt ja eine sehr gute Saison. Und die Schweizer oder die Doppelbürger, die zuletzt zu Hoffenheim sind gegangen, ist der absolut richtige Karriereschritt für Aftulau und für Haidari. Also das finde ich auch für ihn einen guten Schritt natürlich. Konkurrenz dort ist gross mit dem Aslani unter anderem, aber trotzdem.
Also man darf nicht vergessen von diesen 6 sogenannten Doppelpack.
Das heisst ja sogenannt?
Ja, sogenannt. Ich finde es einfach so einen doofen Ausdruck.
Also wir reden von 2 Toren in einem Spiel,
genau,
um nicht Doppelpack zu sagen.
Genau. Das ist einfach so ein Teutonismus, den man da übernommen hat. Er hat den 3 gegen Winterthur gemacht, die Saison.
Aber es ist ja nicht so, dass jeder Winterthurer Gegner ständig einen Doppelpack
schnürt.
Und wenn auch
sagen. Das ist sehr schön. Danke, ja. Tilman. Danke.
Und sorry, wenn auch Goal gegen Winterthur abziehen dann wäre ja jeder, würde ja jeder schlechte dort stehen bei fast 80 gegen Goal.
Wir wissen, das ist Loris Benito Mathematik, wenn wir so anfangen.
Aber gell, den Doppelpack tut man nicht eintüten, die tut man nur schnüren.
Aber Thomas, was sagst du? Ist es, also WM, würdest du auch sagen, mitnehmen oder kann das auch irgendwie eine Gefahr sein, so ein junger Spieler, dass es dann so viel ist bei so einem Turnier direkt gerade?
Diskussionslos mitnehmen, weil erstens 26, ich meine, das ist ein Riesenkader, du brauchst sowieso nur 14, 15, 16 und wo der wirkliche Kern von der Mannschaft bildet. Und der Alessandro Vogt, das ist ja so ein, der ist ja so gesund im Kopf, der ist ja so bodenständig und normal und der hat auch ein gutes, in St. Gallen ein gesundes Umfeld, der hat daheim ein gesundes Umfeld, soviel ich weiss. Also den musst einfach mitnehmen, den musst du die Chance geben. Der ist jetzt nicht plötzlich einer, der das Gefühl hat, wie der Oka vor, ich bin jetzt der Grösste und der wird am Morgen mit dem Louis Vuitton-Täschli rumlaufen, der Vogt.
Wir haben noch ein Spiel und das hat einer, der selbst mit dabei war, so beschrieben.
Ich glaube, das 0-0, das Live-Spiel auf SRF in der Deutschschweiz-Servette gegen Sion 0-0, ich weiß nicht, ob das grosse Einschaltquote gebracht hat, was uns eigentlich auch egal ist, aber ja, wir müssen punkten.
Das war Servets Goalie Joel Mall und ich finde es gut, dass er spielt ein Spiel, macht sich aber gleichzeitig, bevor er zum Interview kommt, direkt auch noch Gedanken, was das eigentlich für Quoten haben könnte. Aber vermutlich waren sie nicht allzu hoch, die Zahlen.
Nein, ich kann mir das nicht vorstellen und das ist dann wahrscheinlich schon auch noch, das ist dann schon noch Pech für SRF, wenn es dann den Match verwünscht oder im Wochenende. Ja, das ist dann schon irgendwie für mich aus Thun, Luzern oder auch IB, FCZ oder was auch immer. Einfach alles nur nicht Servette Sion.
Dominik, warst du einer von denen? Wir wissen nicht genau, wie viele Menschen, die das Spiel am Samstagabend gesehen haben.
Ich habe am Samstag oben ein wunderbares Raclette genossen und habe leider das Spiel nicht gesehen.
Das leider kannst du, glaube ich, weglassen. Es ist okay, das nicht gesehen zu haben.
Haben wir es im Nachhinein dann aber angeschaut, zumindest Highlights, und dann hat es ja zwei, drei gegeben. Aber für mich ist einfach das Servette absolut enttäuschend. Die Saison, die die spielen. Und auch wenn du jetzt auf die Tabelle schaust, die müssen jetzt wirklich noch schauen, wenn jetzt GC von hinten noch kommt, dass sie nicht auf den Barrageplatz fallen, weil...
Gut, jetzt musst du aber wissen, wo es morgen spielt.
Aber wie hoch sind eigentlich die Einschaltquoten bei Winterthur-Servette aktuell? Wahrscheinlich auch nicht allzu viel höher.
Ich kann das nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Die Einschaltquoten sind ja die einzigen, sind SRF, was veröffentlicht und die anderen bei Blue. Das ist, wird ja Staatsgeheimnis daraus gemacht, leider. Wäre auch interessant zu wissen. Nein, aber der Dominik hat völlig recht. Ja, Servette muss wirklich aufpassen. Und das wird dann, im Sommer wird das müssen auch dort einen grösseren Umbruch geben.
Und es ist ja so, wir haben schon viel und auch vorhin in der Sitzung darüber über Trainerwechsel diskutiert, Dominik. Jocelyn Gourvennec, der ist jetzt so erfolgreicher, ist der Fußball nicht als vorher. Und der ist auch überhaupt nicht ansehnlicher. Man hat irgendwie das Gefühl, wir sind tief, tief, tief in der Saison. Es hat sich nicht allzu viel geändert im Winter und trotzdem die Fetzen, die ich von dem Spiel gesehen habe, man hat das Gefühl, da ist eine Mannschaft, die kennen sich noch gar nicht. Es wirkt so uneingespielt und irgendwie unkoordiniert, habe ich
ja
den Eindruck.
Ja, und ich meine, er ist wirklich mit grossen Erwartungen gekommen, mit schon einem Trainerentscheid, wo man dort in Genf ja auch positiv hat aufgenommen mit seiner Vergangenheit in der Liga. Ich meine, Thomas Heberli hat jetzt das grösste Standing gehabt in Genf. Bin ich bei dir. Ich meine, wenn man etwas Gutes sagen will, ist, dass er sich nicht scheut, um mal der eigenen Nachwuchskraft die Gelegenheit zu geben. Das ist etwas, was ich immer wieder bei in Genf so ein bisschen kritisiert. Ich meine, da schlummert ein grosses Potenzial. Das probiert er, aber die Art und Weise, ich meine, mit einer Mannschaft, die einfach auch deutlich besser müsste sein. Klar, eben, vielleicht schon über oder definitiv, wenn man die Saison anschaut, über dem Zenit, aber trotzdem, also qualitativ immer noch viel besser als die Gegner drumherum.
Aber auch dort haben sie wieder Zuschauerprobleme gehabt. In Genf.
Es ist ich glaube, in doppelter Hinsicht Zuschauerproblem. Einerseits die Zuschauerzahl, 8087. Ich habe geguckt, also wenn ich richtig geguckt habe, dann waren das im Spiel Servette Sion 2002 zuletzt so wenige. Also die Corona-Spiele jetzt mal rausgerechnet, aber schon ewig bei dem Duell nicht mehr so wenige Zuschauer.
Es ist halt, ich glaube, es ist also Samstagabend, 8:30 und von Sion auf Genf ist dann gleich eigentlich gerade um den Ecke rum. Man könnte es zwar meinen, weil es Rhone-Derby heisst, aber es sind gleich 160 Kilometer. Und ich, eben, man geht auch nicht gerne in das Stadion. Ich tue mich da wiederholen, ich weiss es, aber das ist einfach kein gutes Stadion.
Dominik, du schon, oder?
Noch nie gesehen. Ja, du darfst es gar nicht laut sagen. Jedes Stadion schon in der Schweiz gesehen.
Los, das kannst mit dem,
aber
du,
Genf noch nie.
Du kannst also mit dem Tolken im Rheinhof kannst also gut leben.
Immer wenn
also
der FCB dort spielt, habe ich irgendetwas anderes vor.
Ich finde, man muss schon mal da gewesen zu sein, um mitzulästern danach.
Genau. Also kannst lieber jedes Mal, wenn Basel ist, einfach Krackli dessen ansetzen. Das ist viel gescheiter. Nein, aber es ist, was willst du jetzt mit dem Servet in dieser Saison anfangen? Bist jetzt da wirklich dahinter und dann hast als Fan und dann hast du deine Probleme sonst, weil du Fan bist von Servet mit dem Benehmen, wo die haben wieder. Und ja, jetzt meine, sie haben sich wieder ziemlich blöd aufgeführt am Samstag und sie haben von Lausanne zurückgefahren sind, haben sie doch erhebliche Schaden angerichtet an der Bahninfrastruktur. Also
ja, also es ist ja so, dass in der letzten Woche gegen St. Gallen war ja die Auflage schon, es dürfen keine Pyrofackeln gezündet werden, sonst führt das vermutlich zu Sektorensperrungen. Das Gleiche galt jetzt an dem Wochenende auch wieder, aber man hat sich bewusst dazu entschieden zu sagen, okay, wir bleiben ein paar Minuten draußen. Und dann hat sich, glaube ich, ein Fan alleine auf der Tribüne postiert, eine Fackel gezündet, um zu sagen, okay, wir gehen das jetzt bewusst ein, es ist uns klar, was jetzt passiert, und danach ist dann, glaube ich, noch viel, viel mehr gezündet worden.
Ja, es zeigt halt einiges mehr, oder? Aber das wissen wir halt auch von diesen Ultra-Gruppierungen. Das ist jetzt wirklich nicht nur in Genf. Man nimmt sich halt einfach wichtiger als der Club selber. Man fährt sein eigenes Zügel. Der Rest ist ihm eigentlich scheißegal. Es geht ihm einfach wirklich nur um ihre Pflege von ihrer eigenen Kultur.
Nein, das Problem ist halt einfach wirklich, der Club zahlt nachher die Strafe. Oder? Das ist ja dann nicht der Fan, schadet ja am eigenen, also Fan, ja, Anführungszeichen, schadet ja am eigenen Club. Er hilft ihm ja mit gar nichts, was er macht. Und darum wäre es, aber das ist auch, es geht ja auch nicht. Ich meine, am Chilo Ganepa beim FCZ hat das ja auch schon probiert, dass man Bussen auf den Fan überwälzt. Aber wie willst du das machen?
Aber ob denn jetzt eine Sektorensperrung das Richtige ist? Ja, wenn man sich quasi als Fangruppierung den Zeitpunkt der Bestrafung selbst auch sucht, indem man sagt, okay, jetzt ist uns klar, was wir machen, es ist uns bewusst. Also im nächsten Heimspiel vermutlich ist ein Sektor gesperrt, dann kann man sich natürlich Wochen vorher schon mal Tickets eindecken und dann ist die Sanktion an sich völlig ins Leere.
Völlig richtig.
Ja, und ich meine, weißt du, so Aktionen wie eben gegen die Zuginfrastruktur, wo ja dann wirklich tagelang Leute zum Teil hat behindert, oder? Also da kannst du ja wirklich dann nur noch einen Kopf lenken, oder? Also da kannst du irgendwie Goodwill aufbauen. Und ich verstehe zum Teil auch, dass die Fans sagen, ja, Massnahmen, die Kollektivstrafen, das ist falsch. Und grundsätzlich, gerade in der Stadion, die Sicherheit in der Stadion, das ist besser. Oder, aber alles, was du gut machst, machst du mit so Sachen wirklich einfach kaputt. Oder? Und da musst du dich schon fragen. Also, die Hirnzellen bei diesen Leuten, die kannst du ja wirklich einen Hang abzählen. Also, Tillmann, es ist einfach wirklich gaga.
Ja, nein, aber du kannst auch nicht einfach allgemein sagen, die sind alle, also nein. Wie das genau in Lausanne passiert ist, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass da jemand gesagt hat, oh, da vorne sind ganz viele Kabel, gucken wir doch mal, was passiert. Ich meine, es kann am Ende immer noch ein sehr, sehr dummer Zufall sein. Und dann einfach zu sagen, ja, die sind eh alle doof.
Aber der Zufall würde jetzt bei uns vier, sagen wir mal, wenn wir uns anschauen, nicht passieren, weil wir gar nicht auf so eine Idee kämen, irgendein Büro mitzunehmen oder einen Knallkörper mitzunehmen, sondern weil wir einfach einen Match schauen und wollen konsumieren. Und dann gehen wir wieder heim und benehmen uns anständig. Ganz einfach. Wir sind einfach auch nicht so gefrustet.
Aber das ist keine IQ-Frage, sondern eine Frage von, wie interpretiere ich mein Fansein und mein Fußballfan sein.
Klar, aber dann muss halt einfach ein gewisser Frust muss rum sein. Und
wie tut man als Fansein mit Sachbeschädigungen interpretieren? Also das tut sich mir wirklich nicht erschliessen.
Ja, mir erschließt sich das auch nicht, aber man kann ja akzeptieren, dass das Leute so sehen, ohne es nachvollziehen zu können.
Dann gehören sie bestraft und sie gehören klar bestraft. Das ist wirklich, das schadet einfach wirklich nur eine Sache. Die Kollektivstrafen, die sind falsch, das ist schon meine Meinung. Und die zeigen offensichtlich auch keine Wirkung. Oder? Es ist wirklich so, wir müssen die Leute besser können verfolgen, besser können zur Rechenschaft ziehen. Und das ist natürlich in so Fällen extrem schwierig.
Aber wir drehen uns im Kreis bei dem Thema. Das ist das Problem.
Und vor allem ist es so, nach einer bisher eigentlich relativ ruhigen Saison, was das Thema angeht, ist es jetzt gerade wieder dann doch Thema.
Aber stell dir vor, es wäre jetzt nicht in Genf das ganze Problem, sondern es wäre in Zürich oder in Basel. Dann gäbe es ganz einen anderen Aufschrei, das hätte einen ganz anderen Widerhall, würde das finden. Oder in Bern, wenn du siehst, was in Bern passiert ist mit dem noch Aston Villa. Oder wenn es in St. Gallen wäre, das ist ganz etwas anderes. Es ist einfach das Schwein, es ist irgendwo quasi so ein bisschen weiter weg von der Deutsch-Schweizer Wahrnehmung.
Jetzt haben wir die Sendung heute so positiv angefangen, mit der größten Geschichte im Weltfußball, und hören so auf.
Das zeigt euch einfach die ganz, mein ganzes Spektrum abdecken.
Das ganze Spektrum. Aber bevor wir dann zum Ende kommen, ich habe noch eine kleine Bitte am Ende. Es ist so, dass in wenigen Wochen die Swiss Podcast Awards stattfinden. Und ihr könntet uns da draußen wahnsinnig helfen, wenn ihr doch für die dritte Halbzeit abstimmt beim Publikumspreis. Also ihr drei hier drin dürft es übrigens auch machen. Namen angeben, E-Mail-Adresse angeben und dann aus der elendlangen Liste an Podcast-Vorschlägen die dritte Halbzeit auswählen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir es schaffen. Und wenn wir es am Ende bis zum Publikumspreis schaffen, dann überlegen wir uns noch was Tolles. Ich Freibier für alle oder irgendwas in die Richtung. Damit sind wir dann am Ende der 332. Ausgabe der dritten Halbzeit. Und wir verabschieden uns mit ein paar Schnipseln von der Basler Fasnacht. Dominik, du hast natürlich wieder durchgezogen. Kannst du so eine ungefähre Zahl nennen an aktuellen und ehemaligen FCB-Spielern und Legenden, die dir über den Weg gelaufen sind?
5.
Oh, 5. Das ist eine sehr 5. konkrete Zahl.
Ja, aber es sind mehr ehemalige als aktuelle gesehen.
Damit danke euch dreien fürs Mitreden. Danke euch da draußen fürs Zuhören und wir hören uns spätestens am nächsten Montag wieder. Aber ich habe das Gefühl, wir könnten, wenn schon in der Liga gespielt wird, wenn das Spitzenspiel anspielt, steht zwischen Thun und St. Gallen, uns auch am Ende der Woche nochmal melden und ein kleines Update geben über die Spiele in der englischen Woche.
Ampelweibli geht viral. Es ist wiederholenswert, die Idee ist echt genial. Schon gleich am Jodlerfest eine Frau im Trachtenrock. Und wenn der FCB spielt, ein mit Blindenstock.
So, zusammen, tschüss dann.
Der Shaqiri ist seit langem die beste Verpflichtung. Bringt Schwung ins Spiel und Fairness ist ihm wichtig. Er mahnt seine Kollegen, fallen nicht um, ohne zu miessen. Nicht, dass sie schon wieder eine Penalty schiessen müssen.
Weltgeschichte macht von sich eine schreckliche Kopie. Gegen Krieg im eigenen Land gibt's also doch keine Garantie. Der Basler Sturm macht's vor, dass es noch Pazifisten gibt. Sie schiessen zwar von überall, nur treffen die sie nicht.